Die Verantwortung als Product Owner hat sich in den letzten Jahrzehnten durchaus gewandelt. Ein Aspekt, der diese Veränderung besonders zeigt, ist das Product Goal. Oliver und Tim besprechen in dieser Folge, welchen Wandel man wahrnehmen kann und wieso das Product Goal ein guter Indikator eines gewandelten Verständnisses sein kann. Euch nun viel Spaß und hilfreiche Impulse beim Hören dieser Folge.
Das Product Goal oder auf Deutsch das Produktziel gibt es im Scrum Guide seit November 2020, also so über 5 Jahre schon. Ist es tatsächlich schon angekommen in den Produktteams, in den Scrum Teams? Und wenn es jetzt eine neue Scrum Guide Version gäbe, würde es dann vielleicht rausfliegen sogar, weil es kaum genutzt wird? Was macht das Product Goal, das Produktziel mit uns als Product Ownerin, als Product Owner? Was macht das mit unserer Arbeit als PO? Das wollen wir heute mal diskutieren und damit an eine ganz alte Folge anknüpfen. Wir haben nämlich, ich glaube, circa Folge 48. Wir verknüpfen die schon mal damals, als es frisch rauskam, zum Product Goal was gemacht. Wenn ich wir sage, herzlichen Willkommen an meiner Seite, der Oliver. Hallo Olli.
Hi Tim.
Ja, spannend. Wir wollten dieses eigentlich ja schon fast alte Thema nochmal ausgraben. Und zwar kann ich jetzt mit dem Fokus auf, wie ist es genau im Scrum-Framework und so, sondern vielleicht mal reflektieren nach gut 5 Jahren Product Goal. Warum tun sich vielleicht viele Product Ownerinnen und Product Owner immer noch so schwer damit? Und vielleicht kennen es einige ja sogar gar nicht, deshalb sollten wir vielleicht erstmal einsteigen mit einem kurzen Blick in den Scrum Guide. Wie verordnest du so auch in deinen Trainings, gibt es ja viele Trainings im Bereich Product Ownership anwenden, Product Ownership verstehen, also so ein PO Level 1, Level 2 und Level 3 Trainings. In a nutshell, wie pitchst du das Product Goal?
Also zuerst müssen wir feststellen, dass viele Product Owner, die in die Trainings kommen und damit sehr wahrscheinlich auch viele Produktentwicklungsteams, in meiner Wahrnehmung überhaupt nichts haben, was so in Richtung Product Goal gehen. Also der überwiegende Teil. Zumindest wenn ich in den Trainings darüber rede und auch mal frage, wer hat denn da ein Product Goal? Jetzt mal unabhängig davon, was man konkret darunter versteht. Eigentlich gucke ich da so in verständnislose Gesichter, würde ich schon fast sagen. Also es soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber so schwer wie die
Das hat sich nicht durchgesetzt.
Gibt das, ne, ja vielleicht. Genau vielleicht auch das Thema dieser Folge, ne? Also was man daran ableiten kann, wenn es sowas wie ein Product Goal nicht gibt und was das auch vielleicht für die eigene PDO-Rolle bedeutet. Der Scrum Guide hatte das Ziel, zumindest ist das meine Interpretation, dass ich dem Produkt, was ich entwickle, eine klare Richtung geben wollte. Also wir haben sowas wie eine Produktvision und das ist irgendwas, was wir uns als Zielbild überlegen und was in Jahren ambitioniert vielleicht gar nicht erreichbar ist. Und wenn ich auf der anderen Seite nur sowas habe wie mein Product Backlog, dann habe ich ja einen großen Gap dazwischen, zwischen sehr operativen Dingen und vielleicht irgendwas sehr Visionärem, was in Jahren erst erreichbar ist. Und für mich ist das Product Goal etwas, was ich als mittelfristiges Ziel formuliere, um zu sagen, das ist das, woran wir jetzt als nächstes arbeiten und arbeiten wollen. Und das Zweite, was ich ganz spannend finde, und ich weiß, dass du gut darin bist, den Scrum Guide zu zitieren, und das kannst du gleich auch als Ergänzung zu meiner erstmal allgemeinen Einlassung auch gerne machen, ist, dadurch, dass es etwas ist, was uns eine Orientierung gibt, war es immer gedacht als etwas, was definiert, was packen wir überhaupt in unser Product Backlog rein und was packen wir nicht rein. Ja, also wie so ein Eingangstor, ne? Also alles, was auf das Product Goal einzahlt, das darf in das Backlog. Alles andere lassen wir erstmal raus, weil wir nämlich gesagt haben, das ist unser mittelfristiges Ziel und wir richten das an diesem mittelfristigen Ziel irgendwie aus. Und das schafft natürlich total Fokus und Orientierung, weil ich vielleicht nicht mehr alles irgendwie aufnehme oder alles eine gleiche Relevanz hat, sondern dass ich etwas formuliert habe, woran ich mich orientieren kann und was uns allen in der Produktentwicklung Orientierung geben soll.
Ich möchte mal anschließen. Also man muss vielleicht erstmal mal grundsätzlich auch einordnen, wie kam das damals in das Scrum-Framework rein. Mit der aktuell gültigen Version von Ende 2020 hat der Scrum-Guide halt erstmals sogenannte Commitments eingeführt. 3 Stück. Das, was wir schon kannten, war die Definition of Done. Das ist das jetzt als Commitment auf das Increment genannt worden. Dann das Sprintziel, das Commitment auf das Sprint-Backlog und damals eben neu das Produktziel, das Product Goal, als sogenanntes Commitment auf das Artefakt des Product Backlogs, so wie du das beschreibst, ne? Dieses Gatekeeping-Ding. Und es hat seitdem eigentlich auch in der Scrum-Trainer-Community, würde ich sagen, ziemlich viel Irritation erstmal gegeben. Was ist denn das? Ist das gleichzusetzen mit der Produktvision? Ist das wie so ein Roadmap-Goal, also Roadmap-Schritt, Outcome-Schritt und so? Und da gab es auch immer wieder Diskussionen drum. Wenn man sich jetzt gerade so gut 5 Jahre zurück den Text mal anguckt, und ich zitiere ihn jetzt mal gleich, steckt für mich ganz viel Outcome eigentlich dahinter, ganz viel Wirkung. Also, ich zitiere mal gerade. Produktziel. Das Produktziel beschreibt den zukünftigen Zustand des Produkts, welches dem Scrum-Team als Planungsziel dienen kann. Das Produktziel befindet sich im Product Backlog. Der Rest des Product Backlogs entsteht, um zu definieren, in Anführungsstrichen, was das Produktziel erfüllt. So, dann kommt so ein Zitat eingeschoben. Ein Produkt, also es ist eine Erklärung vom Produkt, ein Produkt ist ein Instrument, um Wert zu liefern. Es hat klare Grenzen, bekannte Stakeholderinnen, eindeutig definierte Benutzerinnen und Kundinnen. Ein Produkt kann eine Dienstleistung, ein physisches Produkt oder etwas Abstraktes sein. So, und dann kommt noch was zum Produktziel konkret. Das Produktziel ist das langfristige Ziel für das Scrum-Team. Das Scrum-Team muss eine Zielvorgabe erfüllen oder aufgeben, bevor es die nächste angeht. Das heißt, Zitat Ende. Das heißt, wir haben A, immer nur ein gerade gültiges Product Goal. Und wenn ich nochmal an den Anfang des Zitats springe und das rauspicke, da interpretiere ich heute was anderes rein als früher. Ich sage nochmal, das Produktziel beschreibt einen zukünftigen Zustand des Produkts. Zustand ist für mich immer wie Wirkung und Zustand, würde ich sehr nah an dem englischen Begriff Outcome sehen. Also, man könnte auch sagen, das Product Goal beschreibt den zukünftigen Outcome des Produktes, auf den wir uns jetzt hier ausrichten. Und dann dieser weitere Satz, der Rest des Backlogs entsteht, um zu definieren, was das Product Goal erfüllt. Heißt eigentlich, mit unseren anderen Worten, das Product Backlog definiert, was für ein Output zu erstellen ist, um diesen Outcome zu erzielen. Das ist jetzt meine Interpretation. Ich bin gespannt, wie du das siehst.
Ich bin da völlig dabei. Also ich bin komplett dabei. Ich glaube, die Schwierigkeit war, dass nicht wirklich, und so, es ist ein Framework, ich weiß, der Zeithorizont, für den wir so ein, und wir haben nur ein Product Goal definieren, irgendwie konkretisiert wird, ne? So, deswegen gab es die Irritation davon, es könnte ja auch die Produktvision sein, ne? Also den Zustand, den wir da irgendwann mal in Jahren irgendwie anstreben. Ne, ich teile das gar nicht. Ich gucke eher drauf, dass das Product Goal etwas ist, ein Outcome-Ziel, was wir uns vielleicht für die nächsten 3 oder 4 Monate setzen, wenn wir sowas wie Scrum machen, was aber ein messbares Outcome-Ziel ist, was genau, wie du sagst, definiert, was geht ins Backlog und was ist notwendig, um dieses Ziel zu erreichen, dass wir das entwickeln, also eher der Output. Aber, und das ist vielleicht auch wirklich so ein bisschen das Problem, weswegen wir wenig Product Goals oder ich zumindest wenig Product Goals da draußen sehe, die auch gut formuliert sind und diese Anforderungen erfüllen, ist halt, dass viel zu sehr eigentlich nur von dem Backlog auf diese Output-Sachen draufgeguckt wird. Und daraus natürlich schwer, so ein Ziel zu formulieren ist, weil da vielleicht schon unheimlich unterschiedliche Dinge drinstehen, die auf unterschiedliche Ziele einzahlen.
Lass uns da an der Stelle gleich nochmal tiefer reingehen. Ich würde nochmal kurz einen Gedanken teilen zum Thema Langfristigkeit oder Zeitraum, Zeithorizont eines Product Goals. Du sprachst jetzt von 3 bis 4 Monaten. Ich sage so in meinen Trainings oder Workshops meistens so 3 bis 9 Monate. 3, 6, 9 Monate kommt immer ein bisschen auch auf die Volatilität des Kontextes natürlich an. Es ist für mich so der nächste große Step, Wirkungsschritt in dem Sinne, wo wir für das Produkt sagen, boah, jetzt haben wir richtig was an Wirkung erreicht. Was immer echt schwierig ist, das abzugrenzen von reiner Output-Lieferung, ne? Also das ist der nächste Schritt, wenn wir die und die Feature, dieses Feature-Bundle rausgeliefert haben, dann, nee, das ist erstmal nur Output, ne? So, ob das Wirkung erzeugt, wissen wir noch nicht. Das Zweite, was massivst immer wieder zu Irritationen führt und wo ich auch heute noch ein bisschen Schwierigkeiten sehe, faktisch steht da ja drin, es darf nur ein Product Goal geben und dieser Satz, das Produktziel befindet sich im Product Backlog, der irritiert mich nach wie vor. Also steht das jetzt da drin oder was? Und letztlich heißt es ja, im Product, andersrum gesagt, im Product Backlog darf nichts anderes drinstehen als etwas, was auf dieses Product Goal einzahlt, ne? Gatekeeping-Funktion. Und das sagen natürlich viele, boah, das ist in der Realität, weil sie, Klammer auf, weil sie das Product Backlog als Ideensammel-irgendwas-Dings nutzen, natürlich nie gegeben.
Ja, aber
wie diskutierst du das? Also siehst du das so puristisch, dass im Backlog dann wirklich nur Kram drinstehen soll, der auf dieses eine Outcome einzahlt?
Ja, aber auch das ist ja ein bisschen dehnbar. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber was deine Aussage bei mir so ein bisschen triggert ist, und so haben wir ja versucht, auch die Folge zu benennen. Also wir haben halt ein ganz klassisches Verständnis der Product-Owner-Rolle, die zumindest in meiner Welt vor Jahren extrem Delivery-fokussiert halt war. Ne? Also da standen Dinge im Product-Backlog, genau wie du sagst, die Output definieren. Und der Product-Owner, die Product-Ownerin war die Person, die halt guckt, ich nehme diese Anforderungen auf, also das, was wir halt zu liefern haben. Und Scrum ist halt selber extrem Delivery-fokussiert einfach formuliert, muss man so sagen. Das bedeutet nicht, dass man halt trotzdem die Aufgabe hat, Product Discovery zu betreiben, um rauszufinden, was das ist, was Wert erzeugt. Ne? Weil wenn ich der Return of Investment Maximierer bin, dann braucht es auch alle Product Discovery Aufgaben davor, um überhaupt irgendwas ins Product Backlog zu übernehmen. Aber ich weiß natürlich, dass die Realität von vielen POs da draußen ganz lange war und heutzutage immer noch ist, dass andere Menschen vielleicht die Features und den Output sogar definieren, der umzusetzen ist, und ich versuche, den irgendwie zu jonglieren. Und ich glaube, dass in so einem Kontext, in dem ich mich dann da befinde als PO, natürlich sowas wie das Product Goal wenig bis gar nicht hilfreich ist. Also was soll ich denn machen, wenn ich eine riesige Sammlung von ganz unterschiedlichen Feature-Wünschen und Bedürfnissen von unterschiedlichen Stakeholdern habe, die vielleicht noch gar nicht auf ein gemeinsames Ziel einzahlen? Was hilft mir denn das Formulieren eines Product Goals? Und wir haben dieselbe Diskussion, glaube ich, wir beide auch schon mal in einer Podcast-Folge über das Sprint Goal definiert. Wenn du natürlich von dieser feingranularen, detaillierten Sicht der einzelnen Einträge in dem Product Backlog guckst und dann hast du irgendeine Priorisierungsmethode und dann nimmst du die obersten 8 Items und sagst, die packe ich in den nächsten Sprint. Dann im Nachgang mir zu überlegen, was könnte jetzt mein Sprintziel sein, also was ist die Wirkung, die ich im nächsten Sprint erreichen will, dann ist das schwierig bis unmöglich oder endet vielleicht darin zu sagen, ja, wir wollen alle 10 Items umgesetzt haben. Und genau das ist, glaube ich, die Herausforderung, die du auch in diesem sehr delivery-fokussierten Verständnis der Organisation oder vielleicht der POs selber halt auch hast, dass du weißt, was bringt mir denn dieses Product Goal? Im Zweifel gar nichts. Ne? Also wenn ich keine Chance habe zu diskutieren und zu gestalten, was soll denn unser Outcome in den nächsten 3 bis 4 Monaten sein? Ich sehe.
Naja, und mal ganz kurz reingeworfen.
Gerne.
Viele POs haben ja nicht nur ein Produkt in ihrem Product Backlog oder einen Service, sondern das kommt ja auch noch als Pattern hinzu, dass du dann auch noch dich vielleicht um 3, 4 Produkte und Servicebereiche kümmerst und das alles zusammen in einem Product Backlog verwaschen ist.
Und jetzt, deswegen haben wir diese Folge oder dieses Thema nochmal aufgemacht. Ich sehe halt, und das haben wir in diesem Podcast ja auch in den letzten Jahren auch sehr intensiv miteinander diskutiert, schon durchaus eine Entwicklung in dem ganzen Bereich der agilen Produktentwicklung und dem, was wir da machen. Und wir versuchen ja durchaus auch eher Ideen und Aspekte aus der Produktmanagement-Community hier in die agile Welt zu übertragen und andersrum. Und natürlich ist das, was du gesagt hast, viel stärkerer Outcome-Fokus mit dem, was ich mache und Verantwortlichkeit als Product Owner etwas, was in den letzten Jahren in der Diskussion, aber auch in der Realität vieler Produktmenschen an Bedeutung gewonnen hat, weil sie nämlich gesehen haben, wir können noch so viel liefern und noch so viel Output erzeugen, ne? Das, was Jeff Patton seit Jahrzehnten irgendwie postuliert. Das heißt noch lange nicht, dass wir damit Outcome erzielen, im Zweifel denn, dass das irgendeine Art von Business Impact hat. Was ja nochmal ein Schritt weiter wäre, ne? Zu dem, dass wir erstmal irgendeine Wirkung erzielen wollen. Und ich beobachte schon als Entwicklung, dass gute Produktteams, die innovative, erfolgreiche Produkte bauen, diesen Fokus halt irgendwie geschiftet und verändert haben. Ne? Also, dass der mehr auf Outcome geht. Und dadurch gewinnen dann ganz andere Fragen, logischerweise an Bedeutung. Ja. Nämlich nicht mehr auf die Lösung zu gucken, sondern welches Problem lösen wir da eigentlich? Beziehungsweise lösen wir die richtigen relevanten Probleme, welche die wir Wirkung, haben. Ne? Ja. Welche Wirkung wollen wir erzielen? Und vielleicht auch für wen? Ne? Also manchmal wird ja gar nicht diskutiert, wenn wir den Output nur beschreiben und Features haben, für wen das sogar ist. Sondern es wird nur gesagt, ja, mach hier mir noch zwei Spalten in die Tabelle. Plus den Punkt, wie können wir das denn messen, dass wir hier wirklich Wirkung oder Fortschritt oder was auch immer erzielt haben. Und was für mich eher so der spannende Punkt ist, ist, dass, glaube ich, wenn das eigene Selbstverständnis der Product Owner oder auch der Organisation mehr in Richtung, na, wir müssen viel mehr Outcome-basiert, was auch immer das jetzt mal heißt, arbeiten, dass dann natürlich so etwas wie das Product Goal durchaus viel größere Bedeutung gewinnt, als das vielleicht war, als wir noch sehr lieferorientiert einfach unterwegs waren.
Ja, ich denke, für das Product Goal kann ein super Hebel sein für alle Product Ownerinnen und Product Owner, die einfach sagen, ich möchte wirkungsvolle Produktverantwortung übernehmen. Also ich möchte auf Wirkung ausgerichtete Arbeit machen. Ich will dafür auch Verantwortung übernehmen und übertragen bekommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Also wenn POs aufzeigen, was Wirkung bis hin dann zu Business Impact bedeutet in ihrem Kontext, dass sie auch mehr und mehr Vertrauen bekommen und auch mehr Verantwortung übertragen bekommen. Und von daher wollen wir ja mit der Folge nochmal so das Brennglas hinhalten auf dieses Thema Product Goal. Ich finde es übrigens auch bemerkenswert in den letzten, ich würde sagen 2 Jahren, das ist jetzt anekdotische Evidenz, stolper ich tatsächlich immer wieder in meinen Trainings und Workshops über Organisationen oder Vertreterinnen, die sagen, doch, Product Goal nutzen wir. Mhm. Wo ich immer, also in den ersten Jahren, nachdem es rauskam, hatte ich das Gefühl, keiner kennt das, keiner nutzt das, so wie du es eben auch beschrieben hast. Aber punktuell ist es mir immer mal wieder begegnet. Ob es dann richtig eingesetzt wird, ist noch eine andere Frage. Aber auf jeden Fall spannend, dass sich daran was bewegt. So, jetzt hast du eben gesagt, man kann auch den Wandel der Rolle, der Wandel der PO-Rolle oder unser vielleicht inzwischen verändertes PO-Verständnis am Product Goal oder an der Nutzung des Product Goals ablesen. Wie meinst du das?
Also wenn das Product Goal erfolgreich eingesetzt wird oder ich Teams sehe, die das so einsetzen, wie wir gerade versucht haben zu skizzieren, dann sind das Teams, die eigentlich nicht mehr fragen, was bauen wir denn jetzt als nächstes, sondern welche Wirkung wollen wir denn als nächstes für wen erzielen und woran erkennen wir, dass wir das schaffen. Und da sind wir wieder ein bisschen bei dem Punkt, den wir hier auch schon mehrfach hatten. Es geht halt weniger dann darum, ich verwalte irgendwelche Anforderungen von Dritten, von Stakeholdern, sondern es geht eher hin zu, ich will ein bestimmtes Problem, was meine Nutzergruppe hat, auch wirklich verstehen und selber vielleicht fokussiert eine Lösung dafür entwickeln. Und da kommen dann viele Punkte tatsächlich auch zusammen, ne, aus meiner Sicht. Ne? Also da sind wir auch wieder bei so einem Thema wie, dann passt es super gut mit Outcome-basierten Product Roadmaps zusammen. Oder, ne, dein Lieblingsthema, sind wir beim User Story Mapping. Ne? Also zu sagen, ich habe bestimmte Wirkungsschritte oder Schnitte, wie ich da unterwegs sein kann. Bis hin zu Aussagen von Marty Kagan, also dass die Empowered Product Teams, dass die Probleme übergeben bekommen, die sie selber irgendwie zu lösen hat. Und wenn ich diese Dinge dann betrachte, kriege ich die dann zusammen Und dann wird auch viel eher ein Schuh draus, eigentlich weg von diesem sehr stark, das ist eigentlich nur eine Umsetzungs-Delivery-Methode, sowas wie Scrum unterwegs zu sein, sondern mit einem ganz anderes Verständnis, wie wir versuchen, erfolgreiche Produkte zu arbeiten. Und der Indikator ist für mich, dass ich Product Owner sehe oder Product Ownerin, wenn die sich stärker darauf fokussieren, was sollen wir denn als nächstes realisieren und bauen und sehr Product Backlog spezifisch irgendwie drauf gucken, dass die halt eher in das, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, alte Bild irgendwie reinpassen und die, die aber mehr zu, welches Problem muss ich verstehen und sollte ich als nächstes lösen, drauf gucke, eher wieder in eine sich doch wandelndes Verständnis der Product Owner Verantwortlichkeit reinfallen, ohne das jetzt bewerten zu wollen, weil ich halt glaube, das hat natürlich unglaublich viele Rahmenbedingungen, die auf einen einwirken, dass selbst wenn ich mich da wandeln will, und da können wir gleich vielleicht nochmal drauf gucken, es vielleicht gar nicht kann, weil es halt schwer ist, weil das in dem Kontext, in dem ich bin, vielleicht gar nicht möglich ist.
Ich möchte das gerne mal zusammenfassen mit dem oft zitierten Spruch von Marty Kagan. We need a product that our customers love, yet also works for our business. Und das ist ja im Endeffekt dieses Customers love our product ist genau dieser Outcome-Bereich, erzielt Wirkung, löst Probleme für unsere Nutzenden, yet also works for our business. Das wäre für mich einfach übersetzt das Thema Business Impact. Also sprich, wir verdienen Geld damit, wir sind langfristig sustainable, also nicht sustainable, also langfristig viable, so. Also betreiben das Produkt wirtschaftlich. Und ich finde, man kann das hier auch an der Stelle wirklich gut mit dem Thema Product Goal in den Scrum Guide rein interpretieren. Da sind wir wieder eben an dem Punkt, es ist ein Framework, es ist sehr loose irgendwie alles geschrieben und wird auch schnell übersehen. Jetzt hast du gesagt, das ist aber ziemlich schwer in vielen Umfeldern, das so ein Product Goal einzusetzen oder so outcome-orientiert einzusetzen. Tja, was für Schwierigkeiten können uns denn da begegnen, beispielsweise welche organisatorischen Rahmenbedingungen hindern uns vielleicht daran oder machen es schwer?
Also es können organisatorische Rahmenbedingungen sein oder vielleicht gelerntes Verhalten der Beteiligten, ne? Also es ist ja schon häufig der Fall, dass Stakeholder meines Produktes mit ganz konkreten Feature-Wünschen auf mich zukommen. Ich brauche unbedingt das und das, das musst du jetzt bauen. Und wenn das etabliert ist, dieses, ich gehe zu dem PO und werfe das Feature hin und erwarte, dass sich darum gekümmert wird, dann ist es natürlich schwierig, in diese Gedanken oder in diese Diskussionen auch über Outcome-Ziele, sogar Sprintziele, Product-Goals irgendwie mit einzusteigen. An der Stelle glaube ich aber, dass wir als POs doch einen viel größeren Hebel haben, als wir so denken. Ich habe das neulich wieder in einem Webinar gehabt, dass also wie wirkungsvoll es sein kann, das haben wir da so ein bisschen als Rollenspiel gemacht, dann tatsächlich einem Stakeholder zu begegnen, der sagt, ich brauche Feature XY und die Fragen zu stellen, ja, aber was für ein Problem, für wen willst du denn tatsächlich damit lösen? Und ja, da kann die Stakeholder-Reaktion natürlich sein, wenn ich das bisher nie gechallenged habe, ja, brauche ich halt, ne? So, jetzt mal lapidar gesagt. Aber die Rückmeldung der Teilnehmenden auch in diesem Workshop war, wie gut das dann doch funktioniert, wenn ich nachfrage oder in die Diskussion gehe, mit der Person tatsächlich über das eigentliche Problem zu reden und dann gemeinsam vielleicht darauf zu kommen, wir können es eigentlich auf einem ganz anderen Weg viel besser lösen, weil den Stakeholdern häufig zumindest die technische Expertise fehlt. Wie lange dauert das denn und oder wie komplex ist das Ganze?
Ja, das ist die berühmte Wozu-Frage. Ne? Ich würde nicht sagen, warum. Also wenn man fragt, warum brauchst du das, dann sagt er, weil ich Schulterklappen habe und besser bezahlt werde als du und weil ich es halt brauche, sondern dieses Wozu, also diesen kausalen Zusammenhang. Und organisatorische Rahmenbedingungen ist halt auch, wenn ich so eine Organisation, ein Unternehmen habe, wo es im Endeffekt, wo Produkt und IT als interner Dienstleister missverstanden werden. Nach dem Motto, einfach gesagt, Fachbereich oder Sparten, bestellen mal bitte folgende Features. dann ist das natürlich schwer. Dann ist aber Scrum auch als Ganzes oder agile Produktentwicklung als Ganzes schwer. Du bist halt eher dann in einer auftragsbezogenen, projektbezogenen Lieferorganisation.
Und das siehst du dann, ist genau richtig, sehe ich genauso. Und das ist, siehst du dann wieder an, es wird halt einfach von der Organisation erwartet, dass es sowas wie Projektpläne gibt. Ne? Oder vielleicht im besten Fall noch Feature Roadmaps. Ne? Aber wenn ich natürlich.
Das typische Gantt-Chart, ja.
Genau.
Ja.
Und aber wenn ich natürlich nur draufschreibe, was ich wann wie liefer, den Output, den ich liefere, auch das ist natürlich unglaublich schwierig, mit Product Goals zu vereinbaren und zu verheiraten. Also wie soll ich das denn machen? Wenn ich eine andere Form von Roadmap wähle oder etablieren kann, dann wird die ganze Geschichte schon wieder einfacher. Und auch dazu können wir ja die eine oder andere Folge nochmal zu Outcome-Based Product Roadmaps oder so verlinken. Aber viele Organisationen, weil du hast nach den Rahmenbedingungen gefragt, erwarten halt diese Gantt-Charts oder Projektpläne auf so einer Feature- und Delivery-Basis. Und dann habe ich natürlich durchaus Schwierigkeiten, das zu challengen oder mal in Frage zu stellen. Und in der letzten Konsequenz geht es ganz häufig um den Punkt, dass eigentlich der Erfolg dessen, was ich tue, nicht daran gemessen wird von der Organisation, ob ich hier Wirkung erziele oder, was du gesagt hast, vielleicht sogar geschäftlichen Erfolg mit meinem Produkt, sondern nur, wie viel liefern wir denn an Menge in Zeit, also der Erfolg an der Delivery festgemacht wird. Und das ist natürlich eine Rahmenbedingung, die es ganz schwierig machen wird, ein Product Goal zu etablieren, weil die im Zweifel A, viel schwieriger messbar und B, vielleicht sogar auch zeitverzögert messbar ist, als kurzfristig zu sehen, jetzt haben sie 10 Features in den nächsten zwei Wochen, in den letzten zwei Wochen umgesetzt.
Spannend ist das jetzt auch natürlich nochmal zu verknüpfen mit dem ganzen AI-Thema. Und wir haben ja jetzt hier gerade auch in den letzten Wochen durchaus häufiger auch Folgen gehabt, die so das Thema AI oder agentische Softwareentwicklung mit ihrer Auswirkung auf die agile Produktentwicklung beleuchtet haben. Also wer jetzt aktuell so die letzten Folgen mal gehört hat, der kennt diese Diskussion, ja. Hier ist, finde ich, das Product Goal auch nochmal ganz spannend in dem Kontext, weil vereinfacht gesagt, die Delivery ist gelöst. Das ist jetzt sehr platt, ne? Aber das Thema Softwareentwicklung als solches ist perspektivisch ein, naja, triviales Problem ist vielleicht ein bisschen groß gesagt, aber ist leicht. Wir werden viel, viel schneller in der Delivery. Das heißt, umso mehr muss geklärt werden, was für Wirkung, was für Outcome müssen, wollen wir denn erzielen. Und damit eine Klarheit reinzubringen, auch zusammen mit meinen Stakeholdern, was ist das nächste Product Goal, auf das wir zielen mit unserer Softwareentwicklung? Also da würde ich ganz klar den Unterschied zwischen Produktentwicklung und Softwareentwicklung eben auch machen. Ich glaube, da kann das Product Goal sogar nochmal eine Renaissance erfahren oder, na, Renaissance ist falsch, sondern kann umso wichtiger jetzt hier wirken, wenn man das in Fokus setzt.
Und das Spannende an dem Punkt ist, was du gerade beschrieben hast, teile ich, dass wir Geschwindigkeit bei der Delivery bekommen werden und immer weiter, es immer schneller und vielleicht auch einfacher wird, dann Sachen zu bauen. Aber gerade das, weil ich da ja auch viele Diskussionen draußen erlebe, stärkt, glaube ich, die Product Owner, so wie wir die Verantwortlichkeit sehen, Schrägstrich aber auch die Product Owner, wenn sie im Problemraum agieren. Also auch sowas wie Product Discovery wird halt eher noch mehr an Bedeutung gewinnen, wenn ich mich differenzieren will von irgendwie Wettbewerbern, weil ich das sehr wahrscheinlich über die reine Delivery gar nicht mehr so wirklich machen kann. Deswegen müssen wir, glaube ich, und da sind wir schon fast so ein bisschen bei so Fazit und Zusammenfassung und persönlichen Einschätzung, deswegen müssen wir, glaube ich, als POs auch wissen, wo sollten wir fokussierter wirken und auch drauf hinwirken, weil, jetzt mal platt formuliert, weil du das eben so gesagt hast, wenn der PO der reine Übersetzer fachlicher Anforderungen oder Feature-Anforderungen von Stakeholdern in einen Backlog und dann noch das Priorisieren irgendwie ist im eigenen Selbstverständnis. Auch das wird irgendwann schneller funktionieren. Aber herauszufinden oder zu evaluieren, was das eigentliche Problem ist, was dringend zu lösen ist, woran wir das erkennen, glaube ich, da braucht es noch viel mehr Interaktivität. Auch wenn ich weiß, dass mit synthetischen Usern und Blader experimentiert wird und was auch immer, ne, ist ja auch egal. Aber an der Stelle gewinnt, glaube ich, die Verantwortlichkeit des Product Owners an Bedeutung und auch alles, was mit eher Outcome-basierten Zielen und Metriken und Orientierung irgendwie zu tun hat. Ist zumindest mein Blick in die Glaskugel. Ne?
Ich hätte, bevor wir, du sagst schon, ne, Fazit oder Tipps am Ende, wie wir das üblicherweise machen, ich habe nochmal eine konkrete Frage. Also es ist jetzt so ein bisschen mehr operativ-taktisch. Wir haben im Scrum Guide eben gelesen oder diskutiert, diese Gatekeeping-Funktion des Product Goals. Im Product Backlog sollte nichts anderes drinstehen. Und du hast ja eben auch davon berichtet, dass du in deinen Product Backlog Management Masterclasses das Thema ja angehst. Jetzt ist ja die Frage, diese ganzen Ideen, die uns über den Zaun gekippt werden von Stakeholdern, die wir im Team vielleicht auch haben, wo handeln wir die denn dann? Also es war ja im Endeffekt jetzt deine These oder nicht deine, aber im Scrum Guide ist eigentlich zu lesen, im Backlog, im Product Backlog darf nichts drinstehen, was nicht dem Product Goal genügt und oder auf das wirkt. Und faktisch, das Product Backlog ist keine Ideensammlung. Wo sollen wir denn dann Ideen sammeln? Was empfiehlst du da den Teilnehmenden oder auch hier den Hörerinnen und Hörern?
An einer anderen Stelle. Also ist jetzt ein bisschen platt formuliert. Ich glaube, es war der Björn Jensen, der mal in einem PO-Training, wo ich mit co-trainieren durfte, auf diese Frage geantwortet hat, ja, da macht einfach ein zweites Backlog auf oder irgendeine Liste, egal wo es jetzt pflegt, ne? Ob in Jira, in einem getrennten Bereich, bla, wie auch immer, aber packt es nicht ins Product Backlog und dann schreibt er halt über dieses Backlog, schreibt er Ideen-Backlog drüber. Und dann kam so die Aussage und dann trackt mal über 3 bis 6 Monate, wie viele Dinge aus diesem Ideen-Backlog schaffen es denn dann ins Product Backlog? Ja, guckt einfach mal nach, wie viele es sind. Und die meine Vermutung aus meiner Expertise heraus in den letzten Jahren ist, wenige bis gar keine schaffen das aus dem Ideen-Backlog ins Product Backlog. Und falls das so der Fall ist, dann zeigt dieses Ideen-Backlog doch mal euren Stakeholdern und genau diese Auswertung. Und dann streicht der Ideen-Backlog durch, also das waren Björns Worte, und dann schreibt der Papierkorb drüber. Also das ist jetzt ein bisschen, glaube ich, pointiert und natürlich extrem formuliert. Aber ich glaube, wenn es etwas gibt, was sehr dringlich ist, was nicht auf das Product Goal erstmal im ersten Blick einzahlt, dann kann ich das Ganze trotzdem, glaube ich, so formulieren, dass es ein bisschen was mit dem aktuellen Product Goal, was wir haben, zu tun hat. Also wenn es auch um technische Stabilitätssachen oder wie auch immer geht oder mit so eher das Produkt am Laufen halten. Ne? Das muss ja sehr wahrscheinlich auch gemacht werden, damit mein Produkt sich in diese Richtung entwickeln kann. Aber alles andere würde ich auspacken und du hast die Product Backlog Masterclass angesprochen. Mir ist da vor allen Dingen wichtig, wenn ich die gebe, A, zu sensibilisieren, da gibt es sowas wie ein Product Goal. Das hilft euch für die Fokussierung und für die Erwartungshaltung, dass ihr nicht delivery-orientiert unterwegs seid. Und B, zu sagen, haltet euer Product Backlog möglichst klein und handhabbar, weil und übersichtlich durch vielleicht diesen Filter Product Goal, weil ihr dann viel fokussierter und effizienter und besser unterwegs sein sollt. Und wenn das schon mal erreicht ist, dann sind wir, glaube ich, schon mal einen großen Schritt vorwärts im Vergleich zu dem, was ich vor Jahren bei vielen Produktentwicklungsteams so beobachtet habe. Also, lange Antwort. Kurze Antwort auf die Frage ist, schreib es irgendwo anders hin, wenn du glaubst, du da willst es nicht verlieren. Ne?
Also mein sehr pragmatischer Tipp ist gerade für Menschen, die noch Jira nutzen oder die Jira nutzen, würde ich halt im Zweifel mit einem Flag arbeiten oder Tag heißt es, ne? Tag Idee dran schreiben und dann aber in die Views, in den Views das rausfiltern. Das heißt, ich habe ein Product Backlog Management, Product Backlog View. Und da werden keine Items angezeigt, die den Flag Idee haben. Und dann nehme ich eine andere View und mache damit eben das Ideen-Backlog und sage im Endeffekt, erst wenn ich da mehr Evidenz habe, wenn ich die Discovery gemacht habe, dann nehme ich das von Idee weg in oder nach so einer Art Vorrefinement ins Backlog rein. Aber okay, gut, das war nochmal ein kleiner pragmatischer Ausflug. Dann lass uns doch mal so ein bisschen das als Fazit zusammenfassen oder ja, was sind so Tipps oder Leitfragen aus deiner Sicht, die man sich rund um dieses Thema stellen kann?
Also im ersten Schritt hilft ja ganz häufig so ein eine Selbstreflexion oder eine Selbsterkenntnis. Was für ein Product Owner bin ich denn? Oder muss ich denn sein oder soll ich sein? Und vielleicht auch, was will ich sein? Und ich würde mir schon die Frage stellen, ob in meiner persönlichen täglichen Arbeit eigentlich das Backlog und die Einträge und Priorisieren von Output eher im Zentrum steht, ne? Oder ob auf der anderen Seite eher im Zentrum meiner Arbeit und womit ich halt viel Zeit verbringe, das Verstehen wirklich der Probleme von meinen Nutzern und Ziele und Outcome, den ich generieren will, irgendwie steht. Und ich würde schon so als Tipp mitgeben, für mich selber mal zu reflektieren, wo ihr euch denn so verorten würdet. Und ja, das ist schwarz-weiß, aber es gibt bei vielen POs, die ich begleiten darf, immer schon relativ klar einen Schwerpunkt für das eine oder für das andere. Und was mir dabei wichtig ist, nochmal, das soll keine Bewertung sein, ob ihr ein guter oder ein schlechter PO seid. Überhaupt nicht, ne? Also wir haben ja die organisatorischen Rahmenbedingungen tatsächlich ja auch beschrieben. Es soll halt rein zur persönlichen Reflexion dienen. Und dann würde ich, glaube ich, in dem nächsten Schritt zumindest mal Gedanken daran verschwenden, was würde denn meinem Produkt und meiner Organisation helfen oder was würde auch vielleicht irgendwie funktionieren. Oder was wäre besser als der Status quo? Es kann ja sein, dass er genau so ist, kann aber auch sein, dass es anders ist.
Ja, in dem letzten Punkt möchte ich mit meinem Tipp anschließen. Ich glaube, dass man für ein persönliches Wachstum oder für eine persönliche Sichtbarkeit in der PO-Rolle einiges beitragen kann, indem man mal an dem Product Backlog anfängt und aufzeigt, vielleicht auch, ne, wie heißt es immer so schön, mit meinem Freund, dem Scrum Master oder meiner Freundin, der Scrum Masterin zusammen, auf die Organisation auch zuzugehen, auf meine Stakeholder zuzugehen und zu sagen, guck mal hier, das ist der Output, den wir, also die alten Themen, ne, das ist der Output, das ist das Outcome, auf das wir zielen würden, ist das das richtige Outcome, sehen wir das alle so, dass wir diesen Wirkung oder Zustand erzielen wollen. Deshalb übernehme ich das Management des Product Backlogs in der und der Art und Weise. Und dann habe ich mehrere Effekte dabei, nämlich erstens, Stakeholder-Diskussionen werden ganz anders. Ich kann viel stärker wirkungs- oder sogar wertorientiert begründen, warum ich irgendwas ablehne oder nach unten packe. Und mit dieser Haltung oder mit diesem Verhalten eher, zeige ich auch innerhalb der Organisation meine Verantwortungsübernahme. Das heißt, ich zeige, ich möchte Verantwortung übernehmen, damit wir hier wirkungsvoll arbeiten, damit wir eine wirkungsvolle Produktentwicklung haben, dass wir Impact kreieren etc. Und nochmal meine These, ich glaube, dass sich das auszahlt im Sinne von Sichtbarkeit, was euch zugetraut wird, was euch dann auch irgendwann an Rollen übertragen wird oder Beförderung, was auch immer da noch dranhängen kann. Ich würde es zumindest mal ausprobieren. Mit Sicherheit wird es Organisationen geben, wo das nicht funktioniert. Dann würde ich mir überlegen, ob es die richtige Orga ist. Aber nach meiner Erfahrung gibt es eine große Chance, dass das ein Aha-Erlebnis auch für euer Umfeld ist und euch sicherlich nicht zum Nachteil sein gereichen wird.
Das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Dem kann ich mich nur komplett anschließen. Ich glaube, dass man mehr in einer Organisation gestalten kann, als man so glaubt und versucht es einfach mal.
Dann schließen wir doch mit dem alten weisen Zitat von dem jung gebliebenen Weisen Markus Andrezak. Werdet vom Produktverwalter zum Produktgestalter.
Noch eine Sache, bevor wir uns von euch verabschieden. Ihr habt uns in diesem Podcast kennengelernt und vielleicht habt ihr gemerkt, dass wir eine Leidenschaft für das Teilen von Wissen und Geschichten haben. Aber wusstet ihr schon, dass wir nicht nur Podcast-Gastgeber sind, sondern auch als Speaker für Events zur Verfügung stehen? Wir sind begeistert, unser Wissen und unsere Leidenschaft für die Produktentwicklung mit euch zu teilen. Wenn ihr also auf der Suche nach fesselnden Rednern für eure Veranstaltung seid, sei es Konferenzen, Meetups oder Firmen-Events, dann denkt direkt gerne an uns. Wir freuen uns darauf, eure Veranstaltung mit frischen Ideen und einem interaktiven Ansatz zu bereichern. Schreibt uns einfach eine E-Mail an info@produktwerker.de oder vereinbart einen Telefontermin unter produktwerker.de.